Schon als Kind träumt Paul Arimond vom Fliegen. Paul Arimond ist Sanitätssoldat der Bundeswehr in Afghanistan. Sein Tagebuch steht im Mittelpunkt des neuen Romans von Norbert Scheuer mit dem Titel »Die Sprache der Vögel«. Paul Arimonds Blicke richten sich in den Himmel. Besonders wenn das Leben auf der Erde unerträglich wird, schaut er nach oben und beobachtet die Vögel, deren Melodien alles zu verwandeln scheinen. Norbert Scheuer ist heute bei uns zu Gast. Herr Scheuer, dieser Traum vom Fliegen, das ist ein Traum, den schon der Urahn von Paul geträumt hat. Ambrosius hieß der, und der soll sich sogar eine Art Flugmaschine gebaut haben. Was hat es damit auf sich?
Er hat, als er in Afghanistan war, Menschen beobachten können, die vom Hindukusch aus mit seltsamen Fluggeräten über der Ebene kreisten, sogenannten Ornithoptern. Und er hat dann versucht, als er in die Eifel zurückgekommen ist, ein solches Fluggerät nachzubauen. Dieser Gedanke, fliegen zu können, ist verknüpft mit einem anderen Gedanken, mit einer Art von Transzendenz. Also letztlich will er über das Fliegen in einen Bereich kommen, wo man mehr versteht als das, was man auf der Erde versteht.
Damit ist die große Sehnsucht verbunden, die Sehnsucht nach diesem geweiteten Raum, oder?
Der geweitete Raum einerseits, aber andererseits auch die, ja, etwas zu verstehen von der Gesamtheit der Wirklichkeit, was sonst nicht zu verstehen ist. Und gerade das zeigt sich in seinem Versuch, ja, den Vogelgesang zu entschlüsseln. Er versucht, den Vogelgesang zu entschlüsseln und glaubt, dass man erst in ganz bestimmten Momenten den Vogelgesang versteht. Das heißt also, eine Sprache zu verstehen, die alles eigentlich zusammenfasst.
Irgendetwas existiert im Leben, das mehr ist als wir selbst und für das es keine Sprache gibt. Das schreibt Paul Arimond in sein Tagebuch. Sie haben das bereits angedeutet. Wenn man die Melodie der Vögel hört, wenn man dieser Melodie zuhört, kann man sich da diesem irgendetwas annähern?
Ich glaube schon, dass wir uns dann einer anderen Wirklichkeit annähern können. Es gibt von Kant in der Kritik der Urteilskraft, in dem Teil über das Erhabene, äußert er sich auch zum Vogelgesang. Und er sagt, obwohl die Vögel ja nur 2, 3 Töne oder wenige Töne von sich geben, hat man trotzdem das Gefühl oder den Eindruck einer Schönheit und eines Erhabenen. Der Begriff des Erhabenen weist ja darauf hinaus, dass so etwas wie eine Gesamtheit des Kosmos, des Verstehens von allem vorhanden ist. Das erzeugt so ein Art Glücksgefühl. Ich denke mir, dass man dieses Gefühl beim Vogelgesang genauso erleben kann, wie wenn man ja ein riesiges Gebirge sieht und plötzlich sieht, wie klein und unbedeutend man insgesamt ist und sich dann als Person in den gesamten Kosmos gestellt sieht.
Dazu passt ein gutes Zitat, das ich mir auch ganz dick angestrichen habe in Ihrem Buch. Paul Arimond schreibt da in sein Tagebuch: Vögel haben so vielfältige Farben wie die Dinge, die sie wahrnehmen. Manchmal verschwinden sie über dem Wasser, sind wie weggezaubert für unsere Sinne. Verschwundenes, das anwesend bleibt. Vielleicht ist so die Wirklichkeit, die wir nie begreifen werden. Vielleicht gibt es aber auch Momente, in denen wir Dinge verstehen, ohne sie zu kennen. Ist das damit gemeint?
Ja, das ist eigentlich, wenn man so einen Stress unter den Roman machen würde und darüber nachdenken würde, was geht es eigentlich? Ne? Es geht letztlich über Transzendenz zu schreiben. Ne? Also eigentlich macht das ja jeder Dichter. Ne? Er versucht etwas, was nicht mehr mathematisch, naturwissenschaftlich oder durch reine Beobachtung darstellbar ist, versucht er in Sprache zu bringen. Und diese Sprache ist dann, wenn es irgendwie gelungen ist, ist mehr als das, was einfach abgeschrieben ist, sondern es ist einfach eine andere Dimension. Das ist eigentlich die Aufgabe eines schönen Gedichts.
Es ist immer ein Versuch der Annäherung. Einmal heißt es auch, ich möchte oft mitten am Tag während des Einsatzes schlafen und diese Melodien hören, die alles zu verwandeln scheinen. Das ist ein sich tastendes Annähern an diese andere Welt. Und das in Sprache zu fassen, ist ja auch immer ein Risiko. Sie sprechen darüber, dass das Ziel eines guten Gedichts oder das Ziel eines jeden Dichters sein sollte, sich diesen Transzendenten anzunähern, immer mit der Gefahr, pathetisch oder komisch zu werden, oder? Ist das schwierig, sich dazwischen einzufinden?
Auf der einen Seite ist es schwierig, auf der anderen Seite muss man ja nur konsequent das beschreiben, was man beschreiben möchte. Wenn man das konsequent macht, dann nähert man sich seinem Gegenstand an, ohne pathetisch oder komisch zu wirken. Also über diesen Begriff des Schwierigen, ne? Mir fällt es nicht schwer. Es ist im Grunde eine Arbeit, die man macht. Ne?
Sie greifen dabei aber nicht jetzt auf, ich meine, Karl Eifel, auf jetzt altes religiöses, fundiertes Material, religiöse Sprache zurück. Sie benutzen kein katholisches Vokabular. Also da beschreiben Sie mit Paul Arimond einen Helden, wo das Religiöse, also in seinem Originären, weitestgehend verdunstet ist, oder?
Ja, das ist mehr oder weniger bei Literatur ja notwendig. Dieses Verdunsten des Mythos oder des Religiösen ist sozusagen notwendig. Wenn es zu offensichtlich wäre, würde man keine Geschichte mehr erzählen, sondern dann würde man ja entweder einen religiösen Traktat schreiben oder man würde etwas über Mythen schreiben. Man erzählt eine Geschichte und wenn die Geschichte funktioniert, ist sozusagen alles das in dieser Geschichte vorhanden, ohne dass man es offensichtlich sieht. Das ist eigentlich das, was ich möchte. Ne? Ich möchte eine Geschichte erzählen, mehr nicht. Und wenn im Hintergrund dann genau sowas aufscheint, wie das, was Sie gerade erwähnt haben, also ein Bezug zu einer Transzendenz oder ein Bezug zu einem Mythos, dann ist die Geschichte, finde ich, gelungen.
Ihr Roman lebt ja auch von einer ganz besonderen Spannung. Da ist die Sehnsucht nach dem Transzendenten, die Sehnsucht nicht nur Ihres Helden Paul, sondern auch andere Personen in diesem Roman haben die Sehnsucht, auch weil sie ihre Helden in kleinen geschlossenen Welten einsperren. Paul in seinem Soldatencamp in Afghanistan, die Frauen, die sich auf dem Land in der Eifel eingesperrt führen und deswegen Affären mit Männern in Köln beginnen. Ist es diese Spannung, die sie ganz bewusst aufbauen, um auch diese große Sehnsucht nach Transzendenz noch größer zu machen, noch plausibler zu machen?
Ich erzähle eine Geschichte, aufbauen tue ich nicht bewusst. Ich glaube, wir leben alle in kleinen, abgeschlossenen Welten. Sich die Illusion zu machen, dass wir in einer großen Welt leben, selbst wenn man in einer Großstadt wohnt, hat man seinen abgeschlossenen Bereich, über den man kaum hinwegkommt. Also wir leben alle in kleinen Welten und unsere einzige Möglichkeit, über diesen Bereich hinauszukommen, das sind halt andere Erfahrungen. Ne? Das sind Erfahrungen in der Kunst, das sind Erfahrungen in der Religion. Das sind die Erfahrungen, die uns sozusagen über diese Bereiche hinwegbringen. An sich aber sind wir alleine aufgrund unseres anthropologischen Settings auf einen kleinen, abgeschlossenen Bereich programmiert.
Aber das wird besonders klar, wenn man vielleicht in so einem Soldatencamp lebt. Wenn man jetzt hier in der Großstadt Köln lebt, dann kann man sich die Illusion viel länger aufrechterhalten, man sei frei, obwohl man gar nicht frei ist, oder?
Ja, so ist es. In letzter Konsequenz sind wir alle nicht frei.
Ihr Roman spielt nun in der Ferne in Afghanistan. Sie waren ja selbst nie in Afghanistan, also Sie sind meistens in Ihrer Heimat in der Eifel. Doch hat man das Gefühl, dass Ihre Helden, immer wenn sie ins Ferne blicken oder reisen, zugleich oder vielmehr nach oben in den Himmel schauen. Der Himmel über der Eifel, der Himmel über Afghanistan, immer die gleiche Blickrichtung. Ist das richtig beobachtet?
Also ich habe noch nicht so darüber nachgedacht, aber es wird wohl richtig beobachtet sein. Der Himmel ist, finde ich, ein sehr schönes Tableau, zu dem man immer hinaufsehen kann. Und da wir jetzt im Frühjahr Bussarde kreisen und ihre Hochzeitsspiele machen, dann ist das allemal lohnend.
Vielen Dank, Norbert Scheuer. Die Sprache der Vögel, so heißt sein Roman. Ein Buch, das einen beim Lesen verzaubert, weil es viel mehr sucht als irdische Wahrheiten, weil es fragt, ob wir uns von diesen Wahrheiten auch befreien können, ob wir abheben können, ob wir fliegen können. Und ich verspreche Ihnen, Sie werden nach der Lektüre des Buches anders in den Himmel schauen, dort, wo die Vögel auf unsichtbaren Straßen und Wegen fliegen. Das Buch »Die Spur der Vögel« ist im Verlag C.H. Beck erschienen und auch darauf sei unbedingt hingewiesen, es enthält wunderbare Zeichnungen von Vögeln, Aquarelle aus Kaffee angefertigt. Herr Scheuer, vielleicht dazu noch einen Satz. Was sind das für Zeichnungen? Ich habe noch nie Bilder gesehen, die mit Kaffee gemalt wurden.
Der Paul Arimond ist in dem Camp und hat natürlich keine Aquarelle zur Verfügung, keine Aquarellfarben und kommt dann auf die Idee, mit Kaffeesatz Zeichnungen zu machen, Aquarelle zu machen und es fügt sich einfach auch wunderbar, weil Afghanistan ist ein Land mit sehr, sehr vielen Brauntönen und die Vögel sind dann in eben solchen Brauntönen gezeichnet und alles passt einfach wunderbar zusammen. Von daher, ja, ist das einfach etwas, was sich während des Schreibens fügt.
Und diese Aquarelle, diese Kaffee-Aquarelle hat ihr Sohn Erasmus gemacht. Da fügt sich dann auch einiges. Das Buch Die Spur der Vögel im CH Beck Verlag hat 237 Seiten. Es kostet 20 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank auch.